Ja, hallo und herzlich willkommen zu Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Mein Name ist Marco Fritz und ich entführe euch heute in eine Solo-Folge, in ein kleines Special, was sich einem Land widmet, was eigentlich immer im Schatten des großen, in Anführungsstrichen, Hollywoods gestanden hat, aber dabei eine ganz eigene Handschrift entwickelt hat, nämlich das australische Genre-Kino. Und dessen Ursprünge liegen vor allem in den 70er Jahren. Das war eine Phase des Aufbruchs für dieses australische Kino, als eben staatliche Förderungen, ganz neue kreative Freiheiten, ja, so eine ganze Generation von neuen Filmemachern hervorgebracht hat. In dieser Zeit entstanden unter anderem Filme wie zum Beispiel Wake and Fright von Ted Kotcheff, den ich schon mal mit in der Traumstadt-Gazette mitgebracht hatte, der mit einer relativ schonungslosen Darstellung des Outbacks damals schockierte, oder eben dem großen Mad Max von George Miller, der ja nicht nur das Action-Kino revolutionierte, sondern auch international für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt hat. Gleichzeitig entwickelte sich Down Under eine recht lebendige Exploitation-Szene, oft als Osploitation bezeichnet. Das ist ein Begriff, der sich bis heute gehalten hat, mit Filmen eben, die Grenzen austesteten, sei es nun im Horror-Thriller oder auch Action-Bereich. Auf der anderen Seite haben sich dann auch immer wieder so Regisseure hervorgetan, wie zum Beispiel der große Peter Weir, die künstlerisch anspruchsvollere Werke hervorgebracht haben. Ich denke, bei Peter Weir ist, glaube ich, so einer der prägendsten australischen Filme, Picnic at Hanging Rock, der so eine ganz eigene, mysteriöse Atmosphäre mit sich gebracht hat. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spannungsfeld da damals entstanden zwischen künstlerischen Ansprüchen, roher Genre-Energie, und das macht auch so ein Stück weit bis heute das australische Kino besonders. Diese ganzen Einflüsse aus den 70ern und frühen 80ern blieben auch über die Jahrzehnte spürbar. Grunde genommen kann man so sagen, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren, aber viele australische Produktionen fallen auch weiterhin durch eine gewisse Direktheit, durch sehr, sehr schöne Naturdarstellungen aber auch durch einen gewissen Mut zum Risiko. Und so entstehen da bis heute immer wieder mal ganz, ganz recht interessante Low-Budget-Produktionen, die aber recht kompromisslos, eigenwillig oder eben weit entfernt von irgendwelchen Hollywood-Hochglanzproduktionen sich bewegen. Und das habe ich irgendwie so zum Anlass genommen. Ich hatte schon so länger die Idee, mal so ein Australien-Special zu machen. Und jetzt habe ich gedacht, so komm, ich mache mal eine Solo-Folge und bringe euch mal drei australische Filme mit, die ich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen heute dieses Special.
Somewhere in the Australian Outback, he's waiting.
Something big scared me.
Wenn man über das australische Genre-Kino der 80er Jahre spricht, stößt man früher oder später auf Razorback aus dem Jahr 84 von Russell Mulcahy. Ein Film, der auf den ersten Blick wie ein klassischer Tierhorrorfilm wirkt, sich aber schnell als visuell extrem eigenständiges und überraschend kunstvolles Werk entpuppt. Hier steht im Zentrum der Geschichte Carl Winters, gespielt von Gregory Harrison, ein Amerikaner, den er Australien reist, um das mysteriöse Verschwinden seiner Frau zu untersuchen. Und seine Spur führt ihn tief ins Outback. Auch hier lebensfeindlich inszenierte, endlose Landschaft aus Hitze, Staub und vielen, große Einsamkeit im Grunde genommen oder Endlosigkeit. Und dort stößt er nicht nur auf eine Reihe schräger, auch oft unberechnender Einheimischer. Das hatten wir auch schon mal so von den Charakteren her in Awake and Fright, sondern auch auf die Legende eines riesigen, nahezu monströsen Keilers, der angeblich für mehrere brutale Angriffe verantwortlich ist, also der Razorback. Parallel dazu begegnen wir Figuren wie dem alten Jäger Jake Cullen, gespielt von Bill Kerr, der ein persönliches Rachemotiv gegen dieses Tier hat. Dadurch bekommt der Film nochmal eine ganz, ganz nette, fast schon mystische Komponente, weil es eben nicht nur so ein Tier ist, sondern er wird direkt zu Beginn als Naturgewalt, als ein Dämon des Outbacks inszeniert, der sich im Grunde genommen jeglicher Kontrolle durch eben Jäger oder sonst wen entzieht. Was Razorback für mich so besonders macht, ist weniger die eigentliche Handlung, die ist im Kern überaus simpel, sondern die Art, wie Mulcahy diese Geschichte erzählt. Wir haben eine ganz tolle Kameraarbeit von Dean Semler, die ist schlicht herausragend, muss man sagen. Weite Landschaftsaufnahmen treffen hier auf Close-ups, wir haben harte Lichtkontraste, die auf tiefschwarze Schatten treffen, gerade diese Nachtszenen mit ihren grellen Scheinwerfern, der den Nebel und den Staub so auffängt, das wirkt alles wie so ein Albtraum. Und da merkt man auch, was das Visuelle betrifft, deutlich Mulcahys Hintergrund. Das war ja sein Regiedebüt hier. Davor hat er ausschließlich im Musikvideobereich gearbeitet und dadurch wirken hier auch viele Szenen weniger klassisch erzählt, sondern wie so Musikvideotableaus. Das Outback wird hier nicht nur irgendwie als Schauplatz oder feindlicher Raum inszeniert, sondern das ist fast schon so ein surreeller Schauplatz, der wie aus einem Popvideo tatsächlich erscheint. Das hat mich von dieser Musikvideo-Ästhetik tatsächlich streckenweise an Begierde erinnert, also The Hunger von Tony Scott, das Regiedebüt. Die Inszenierung ist wirklich toll. Der Film zeigt das Tier selber nur selten in voller Klarheit. Stattdessen arbeitet Mulcahy viel mit Andeutungen, Schatten. Wir haben Geräusche, schnelle Bewegungen am Bildrand. Dadurch bleibt eben unser Razorback hier durchaus ständig mehr oder weniger präsent, ohne sich tatsächlich komplett zu offenbaren. Was ihn deutlich bedrohlicher macht, als wenn man ihn jetzt die ganze Zeit irgendwie sehen würde. Wir haben einen tollen Score von Ivor Davis, und der unterstreicht diese Atmosphäre wunderbar. Es ist ein sehr, sehr kühler Elektro-Score, der stellenweise aber auch so schön treibend diese ganze Story nach vorne peitscht. Der drängt sich nicht auf, aber sorgt konstant für beste Unterhaltung, sei es nun Unruhe, Isolation oder was man auch immer gerade irgendwie da so empfinden soll. Auf der schauspielerischen Seite ist das Ganze tatsächlich ohne große Ausreißer recht solide inszeniert. Gregory Harrison funktioniert hier als unser klassischer Protagonist, auch wenn jetzt irgendwie so die Figur recht geradlinig geschrieben ist. Deutlich interessanter finde ich bei Razorback tatsächlich diese Nebenfiguren, all diese verschrobenen Outback-Charaktere, die teilweise auch, wenn man sich so diese beiden Jäger da betrachtet, wirklich eine sehr dreckige Note annehmen. Das ist sehr, sehr schön. Also das stinkt tatsächlich an allen Ecken und Enden, wo man da sich so bei denen bewegt. Was am Ende des Tages Razorback tatsächlich so stark macht und so auch so abhebt von restlichen Genreproduktionen dieser Zeit, zumindest australischen Genreproduktionen, ist eben die Inszenierung, diese Videoclip-Ästhetik verbunden mit dieser trockenen Outback-Atmosphäre. Das ist eine Kombination, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie funktioniert. Tut sie aber. Ist am Ende kein perfekter Film, ist, weil er eben auch die klassische Dramaturgie nicht neu erfindet. Aber es ist eben wieder ein tolles Beispiel für 80er-Jahre-Kino, was Stil und Atmosphäre ausmachen, wenn man sie gut inszeniert. Für mich ein kleines Highlight des Ausploitation-Kinos. Visuell wunderschön, durchaus eigenwillig inszeniert, mit irgendwie so einer ganz eigenen, fast schon hypnotischen Wirkung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich Razorback das erste Mal gesehen habe. Es war auch definitiv nicht zu VHS-Zeiten. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der nie gut zur Verfügung stand in Deutschland, obwohl er, glaube ich, auch nie indiziert war. Der hat ja auch keine großen, blutigen Schauwerte. Ja, der hat so eine morbide Stimmung, aber da ist ja, das ist ja kein Gore-Material, wobei das ja oft in den 80er Jahren auch tatsächlich egal war, wie viel Blut gezeigt wurde. Da, ja, ich habe mir tatsächlich das erstmal auf DVD gesehen, habe jetzt vor kurzem, vor 3-4 Jahren mir die Blu-ray zugelegt, die ganz wunderbar ausschaut. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da mal eine vernünftige 4K rausbringt, dass die ganz wunderbar ausschaut. Ich bin allerdings mit der Blu-ray von Razorback mehr als zufrieden. Ja, Russell Mulcahy, später ja einen Riesenerfolg gehabt mit Highlander. Ich weiß gar nicht, was er heutzutage noch macht, ob er überhaupt noch was macht. Ja, müsste ich mal irgendwie recherchieren.
Listen to the sound of evil. It is out there, waiting.
Gut, zum zweiten Film. Lasst uns zum zweiten Film kommen. Ja, Long Weekend aus dem Jahr 1978 schlägt einen ganz anderen Ton an als Razorback. Long Weekend ist einer dieser Filme, die auf den ersten Blick fast unscheinbar daherkommen und sich dann so langsam und ganz leise unter die Haut schieben. Hier haben wir kein Monster, wir haben keinen Serienkiller, wir haben noch nicht mal irgendwelche großen Effekte und trotzdem oder gerade deshalb entsteht hier ein Horror, der im doppelten Sinne sehr nachhaltig ist. Es ist ein Öko-Horrorfilm, würde ich ihn, glaube ich, heutzutage nennen. Colin Eccleston inszeniert hier weniger klassischen Horror-Thriller als mehr psychologisch oder ökologischen Albtraum. So könnte man es, glaube ich, ganz gut formulieren. Im Zentrum steht ein Ehepaar, das ein verlängertes Wochenende in der australischen Wildnis verbringen will. Eine Auszeit, man braucht einen Tapetenwechsel, vielleicht auch so ein Stück weit der letzte Versuch, eine in Ansätzen sichtbar bröckelnde Beziehung zu retten. Doch irgendwas scheint hier von Anfang an nicht zu stimmen. Irgendwas passt nicht. Die beiden sind gereizt, die sind zynisch, die sind teilweise auch distanziert sich gegenüber und jede Unterhaltung hier kippt sehr schnell ins Passiv-Aggressive. Alte Vorwürfe liegen direkt unter der Oberfläche, das merkt man sehr, sehr schnell und sehr deutlich. Und während sie sich versuchen, in der Natur einzurichten, bringen sie genau die Haltung mit, die sie auch in ihrer Beziehung zeigen. Also Gleichgültigkeit, Respektlosigkeit, Rücksichtslosigkeit. Wie äußert sich das? Sie werfen Müll weg, töten Tiere aus Übermut, behandeln eben die Umgebung, in der sie sich eigentlich erholen oder relaxen wollen, wie ein Freizeitpark, sage ich es mal. Und genau hier beginnt der Horror des Films, oder der eigentliche Horror des Films, denn Long Weekend stellt hier nie irgendwie ein Monster vor. Das gibt es hier nicht. Stattdessen entsteht langsam das Gefühl, dass die Natur auf diese beiden Eindringlinge, was sie ja sind, selbst reagiert. Und das auf sehr, sehr subtile Art. Ein unerklärliches Geräusch in der Nacht, ein Tier, das sie unnatürlich lange beobachtet. Ein Gegenstand, der plötzlich verschwunden ist. Also der Horror schleicht sich hier so nach und nach in diese alltägliche Situation in der Natur eigentlich ein. Und der Film spielt meisterhaft mit dieser Unsicherheit. Ist das alles Zufall? Ist man paranoid oder was passiert hier gerade? Was ich an Long Weekend besonders schätze, ist die Geduld des Films. Der baut die Stimmung ganz, ganz langsam auf. Der fühlt sich nie gehetzt an. Der baut Spannung auch nie über Schocks auf, sondern ausschließlich über Atmosphäre, über das Gefühl, dass sich irgendetwas hier verschiebt, dass ein Gleichgewicht offensichtlich in der Natur gerade dabei ist, zu kippen. Und das ist zudem auch wunderbar eingefangen. Die australische Küstenlandschaft haben wir hier, die ist wunderschön, aber auch irgendwie so ein bisschen befremdlich, sehr weitläufig. Die Kamera zeigt oft große leere Flächen, den Wind in den Bäumen, Wasser, das irgendwie gegen welche Felsen schlägt. Und genau in dieser scheinbaren Ruhe, in dieser dargestellten Kraft der Natur, da bildet sich so eine wachsende Bedrohung raus. Das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber ganz, ganz wunderbar inszeniert. Die Natur ist nämlich hier kein Gegner im klassischen Sinne oder nicht der Antagonist im klassischen Sinne. Sie greift eben nicht an, aber sie ist einfach da. Und spannend ist auch, wie eng dieser ökologische Aspekt mit der Beziehungsebene hier verwoben ist. Diese zerstörerische Dynamik zwischen den beiden spiegelt sich eben auch in ihrem Umgang mit der Umwelt wieder. Und diese Respektlosigkeit im Privaten spiegelt sich auch im Gesamt wieder. Und je weiter der Film eben voranschreitet, desto klarer wird, hier geht es nicht nur um Umweltzerstörung, es geht auch ein Stück weit um Entfremdung eben vom Partner und von sich selbst. Das ist schauspielerisch alles unaufgeregt. Die beiden Hauptfiguren sind überhaupt null Sympathieträger. Und das ist aber ganz, ganz wichtig hier für den Gesamtkontext der Geschichte. Man fühlt sich nicht eingeladen, mit ihnen zu leiden. Also man hat auch wenig Mitleid mit ihnen, sondern eher, man beobachtet eher überaus kritisch das Verhalten der beiden. Und dadurch könnte man dem Film unterstellen, dass man eine gewisse Distanz entwickelt. Ich fand es aber eine logische Konsequenz des Handelns der beiden, dass die so gezeichnet werden. Wir haben ein tolles Sounddesign übrigens, das spielt eine enorme Rolle. Diese Vögelrufe, der Wind, das knisternde Gras, diese ganzen Naturgeräusche werden hier durchaus zu Spannungsträgern. Und das Beeindruckende tatsächlich im Long Weekend ist diese schleichende Gefahr, die sich hier aufbaut, ohne jemals auch nur explizite Gewalt zu zeigen. Das hat eine enorme Wirkung. Die Bedrohung entsteht hier fast ausschließlich im Kopf und aus der Vorstellung, die man hat. Und das Finale ist dann tatsächlich schon ist überaus konsequent. Das haben wir auch kein großes Spektakel. Es gibt keinen heroischen Kampf irgendwie am Ende, sondern es ist so im Grunde genommen eine fast stille, beinahe unausweichliche Eskalation. Und diese komplett durchgezogene Nüchternheit dieses Films macht ihn dann am Ende des Tages auch wirklich stark. Toller Film. Es gibt so in diesem Bereich ökologischen Horror nicht so viele in diesem Subgenre-Filme, die sich einen Namen gemacht haben. Long Weekend ist einer der wenigen australischen Osploitation-Filme, die auch dann später, ich glaube es war 2006, ein Remake erhalten haben, was auch gar nicht so schlecht ist. Ein Film, der 78 bereits Themen behandelt, die heute aktueller denn je sind. Überhaupt nicht laut, überhaupt nicht blutig, überhaupt nicht effekthascherig, aber überaus klug atmosphärisch und bis heute erstaunlich modern. Ein Film, den es wiederentdecken zu gilt, meiner Meinung nach.
It is 1995.
Open season!
Hunting is the national sport and people.
Alles andere will der nächste Film sein, denn Turkey Shot ist kein subtiler Film. Er will nicht fein sein, der will auch nicht irgendwie moralisch vorsichtig sein, sondern der will laut sein, brutal und direkt. Und das ist auch gut so. Turkey Shot, der unter anderem auch den Titel trägt Blood Camp Thatcher aus dem Jahr 1982 und Regie führte hier Brian Trenchard-Smith, der Mann, der uns ein Jahr später die BMX-Bande gebracht hat, ist die x-te Verfilmung des altbekannten Manhunter-Themas, Graf Zadoff-Themas, was man schon in das Millionenspiel mit Dieter Hallervorden gesehen hat oder in der King-Verfilmung The Running Man und Brian Trenchard-Smith, ein Mann, der nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er das Kino als kinetische Unterhaltung versteht. Und hier liefert er genau das, aber mit einem recht klaren politischen Unterton. Die Ausgangslage ist denkbar simpel. Es ist eine nahe Zukunft. Es ist ein totalitärer Staat und unerwünschte Dissidenten, Andersdenkende landen in Umerziehungslagern. Und einmal im Jahr dürfen reiche Eliten Gefangene jagen als Freizeitvergnügen, als Turkey Shoot. Das ist natürlich plakativer Stoff. Das ist reines Exploitation-Kino erstmal auf dem Papier und im Grunde genommen auch tatsächlich im Film. Turkey Shoot funktioniert, weil er die Dystopie, die er da zeigt, ernst genug nimmt, um sie tatsächlich auch glaubwürdig wirken zu lassen und gleichzeitig aber auch das Ganze hemmungslos überzeichnet darstellt. Die ersten Minuten, die etablieren hier sofort dieses Regime, was wir kennenlernen. Wir haben Propaganda, wir haben ideologische Indoktrination, diese staatliche Willkür. Menschen werden nicht wegen Verbrechen eingesperrt, sondern eben wegen ihrer Haltung, wegen ihrer Meinung, wegen manchmal auch nur Widerstand. Das kennen wir alles. aus dunklen Zeiten in diesem Land. Und dann beginnt eben hier das eigentliche Spiel. Wir haben eine Gruppe Gefangener, die wird ausgewählt. Sie bekommen eben einen Vorsprung, werden freigelassen und danach werden sie eben freigegeben. Als Zielscheibe für eine Handvoll von sadistischen Hobbyjägern. Was den Film eben so unterhaltsam macht, ist diese doch recht klare Struktur. Ich mag das immer, gerade im 80er-Jahre-Kino darf man das jetzt auch nicht großartig verkopfen. Es ist ein reiner Abenteuer, Überlebens-Hetzjagd, Thriller mit stellenweise satirischen Anleihen zum Thema Machtmissbrauch und Dekadenz. Aber man sollte doch nicht zu viel rein interpretieren, diese ganze Geschichte. Es ist hochgradig unterhaltsam, es ist stellenweise überaus brutal. Die Jäger sind ganz wunderbar grotesk überzeichnet, fast schon comicartig. Und dadurch funktionieren sie aber auch, also als Karikaturen einer Elite, die jegliche Empathie verloren hat. Für die ist eben dann irgendwie Gewalt, Sport, Unterhaltung, ein Stück weit wahrscheinlich auch so Prestige, was man da machen darf. Und dann haben wir eben so die Gejagten, ne? Diese keine Makel, das sind keine Helden, die sind voller Makel, das sind eben Menschen, die gezwungen sind, in irgendeiner unmenschlichen Situation sich zu behaupten. Und das ist einfach super inszeniert, das ist sehr zackig inszeniert, da kommt auch gar keine Langeweile auf. Das ist sehr, sehr kurzweilig alles. Es ist eben Paradebeispiel für energiegeladenes 80er Jahre Genre-Kino. Und dabei haben wir dieses schöne australische Setting. Es ist relativ grün für australische Verhältnisse. Wir haben aber auch viele Weiten. Es ist heiß. Es verleiht dem Ganzen auch eine gewisse physische Wucht. Man spürt eben auch so ein bisschen die Erschöpfung, die Trostlosigkeit unserer Flüchtenden. Und dann haben wir eben Action, Action und nochmal Action. Das ist explosiv, das ist sehr direkt. Wir haben durch die Bank weg praktische handgemachte Effekte. Da wird auch nicht mit irgendwie dem Abtrennen von Körperteilen gegeizt. Der Film zeigt Gewalt überaus deutlich. Das macht schon Spaß. Was ich an dem Film tatsächlich besonders schätze, ist das eben erwähnte Tempo. Sobald eben die Menschenjagd beginnt, gibt es im Grunde genommen keinen Leerlauf mehr. Das Finale liefert eben auch eine sehr schöne Eskalation, wie man sich auch in solchen Filmen erhofft. Sprich, unsere Gejagten werden selbstverständlich irgendwann auch zu den Jägern. Es ist ein Film, Turkish Shot ist ein Film, der das Exploitation-Gewand nutzt, um so unterschwellig, aber ganz, ganz leise eine gewisse politische Message zu transportieren. Aber auch da sollte man vorsichtig sein, nicht zu viel rein zu interpretieren. Visuell ist das alles überaus roh, sehr effektiv. Das ist eben kein Hochglanzkino, sondern eher schönes, dreckiges, australisches Osploitation-Kino, wie man es eigentlich auch von einem Film von Brian Trenchard-Smith aus den 80er Jahren erwarten würde. Überdreht, ja, teilweise absurd, ja, aber auch genau dieses Übermaß gehört ein Stück weit zum Konzept. Ist schöner Action-Exploitation-Film, kein subtiler Arthouse-Film, Gottes Willen. Irgendwie auch keine Polit-Satire mit Action-Anleihen, sondern einfach ein direkter Schlag ins Gesicht. Ja, das war es auch schon mit meiner kleinen Exkursion ins australische Genre-Kino. Ich denke, die meisten von euch werden schon das eine oder andere Mal, mehr oder weniger bewusst oder auch unbewusst, mit dem australischen Osploitation-Kino oder mit dem Genre-Kino Osploitation ist eigentlich ein Begriff, den man heutzutage nicht mehr benutzt, in Berührung gekommen sein. Sei es durch Greg McLeans Wolf Creek, der 2005 durchaus große Erfolge feiern konnte, oder vor einigen Jahren gab es Hounds of Love, ein sehr, sehr harter, aber sehr gut inszenierter australischer Thriller, dem ich auch jedem ans Herz legen kann. Ja, das australische Kino ist auf jeden Fall ein Kino, was immer wieder begeistern kann, was sich ein Stück weit auch tatsächlich so von den US-Produktionen oft abzuheben weiß. Und australisches Kino gilt auf jeden Fall zu entdecken. Und was wir hier bei Antenne Traumstadt noch in petto haben, was das australische Kino betrifft, wer weiß. bald vielleicht mehr dazu. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Solo-Folge gefallen. Und hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Abo, hinterlasst einen Kommentar, kritisiert uns oder lasst es sein. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der einschaltet und uns zuhört. Besten Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.